Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Thomas Groß, Firma TG hier aus Chemnitz. Zum Chemnitzer Linux-Tag müssen Chemnitzer Firmen auch was machen. Das sage ich mir jedes Jahr. Und dann scheint die Sonne. Pech eben. Eigentlich hätten wir jetzt Skifahren können. Ja. Aber das machen wir natürlich nicht. Wir sind ja gerne hier. Klar. Ja, heute Nachmittag mein erstes Thema ist iSCSI, iSCSI Server, der hochverfügbar sein soll, damit er nicht ausfällt und damit die IT, die da dran hängt, nicht ausfällt. Und wie man das baut. Vielleicht war mancher von Ihnen, das weiß ich jetzt nicht mehr, so schnell kann ich mir Gesichter nicht merken, vorher beim Cluster-Workshop oder hat schon mal irgendeinen Vortrag gehört. Ich mache ja immer mal so einen Cluster-Vortrag. Und eine der Clusterstrukturen, die wir bauen bei uns, das sind iSCSI HA Virtualisierungscluster. Und ein Bestandteil davon ist eben ein iSCSI Storage. Normalerweise wird ein Virtualisierungscluster getrennt vom Storage gesehen. Man kauft sich ein Storage und dann macht man ein paar Cluster-Server, auf denen die Virtualisierung läuft. Aber wir haben eine Lösung, die beides macht, sozusagen, und die beides auch zusammen steuert. Und der Teil, der den Storage macht, den wollte ich heute mal vorstellen und wie wir das machen. Das ist nicht wirklich furchtbar schwer, es ist keine schwarze Kunst, sondern letzten Endes in allen Linux-Distributionen drin. Und es geht ja nur darum, das zu konfigurieren, und wie immer ist das so. Ja, ich springe jetzt mal in den Strukturen ein bisschen weiter. Sie wissen, dass Hochverfügbarkeit ein Thema ist, weil immer mehr Firmen von IT-Strukturen abhängig sind und auch kleinere Firmen betrifft. Das betrifft nicht bloß die riesengroßen Saurier. Vor 4 Wochen oder vor 6 Wochen kam eine Firma zu uns, die uns im Internet gefunden hat, weil wir sowas machen. Ich kann es nicht glauben, dass uns über unsere schlechten Webseiten jemand gefunden hat. Und bei denen ist der Server ausgefallen. Und die haben dann gesagt, also sie können eigentlich nur einen Tag ohne IT leben. Und das ist eine Firma von 15 Leuten. Also gar kein großes Ding eigentlich. Ne? Aber immer mehr, auch kleinere Firmen, können ohne IT nicht leben oder nicht lang. Und in so einem Fall, so einer kleinen Firma, da können Sie mal noch einen PC nehmen, einen größeren, einen dickeren, den Sie vielleicht eh noch gerade haben, und können die Sachen, die unbedingt laufen müssen, da drauf installieren und dann hoffen, dass er die 6 Wochen, bis dann der richtige Server installiert ist, durchhält. Aber bei größeren Firmen geht es nicht. Ja, wenn Sie jetzt, wir haben auch Kunden, Verwaltungen, Krankenhäuser und so, da laufen, keine Ahnung, 40 virtuelle Maschinen, alles sind wichtige Server, die können Sie nicht einfach von heute auf morgen auf PCs installieren, das wird nicht. Da muss man also tatsächlich irgendwelche HA-Lösungen bauen. Die kann man auch alle kaufen, aber man kann auch selbst welche bauen und ein bisschen was drumherum machen. Klar, wenn Sie virtualisieren, führt es zur Zentralisierung, das ist klar. Viele virtuelle Maschinen auf eine Hardware und dann fällt die Hardware aus und das war's dann. Und zwar komplett für die gesamte Firma oder für die halbe Firma ist es dunkel, alle sitzen vor ihren PCs und können nichts mehr machen. Und deswegen muss man ein Cluster bauen, damit Hochverfügbarkeit erreicht wird. Und im Grunde hat jede Linux-Distribution die notwendigen Tools dabei. Also Virtualisierung haben Sie Xen und KVM. Und jetzt kommen wir schon langsam zum Thema Storage. Dort haben Sie also DRBD und iSCSI und LVM und InfiniBand und Heartbeat und Pacemaker und OpenIS und sowas drin. Und man muss es im Grunde, man muss eine Struktur aufbauen und man muss es konfigurieren, darauf läuft das hinaus. Und dann brauchen Sie noch ein bisschen Management drumherum. Im Grunde können Sie alles von der Shell konfigurieren und Konfigurationsdateien von Hand bearbeiten, das geht prinzipiell. Macht Sie aber verrückt, wenn Sie das dritte Mal machen müssen oder das fünfte Mal. Wären Sie wahnsinnig dabei, iSCSI-Targets von Hand zu machen oder ein IET-ADM zu konfigurieren. Und deswegen haben wir das geskriptet. Das Zweiknoten-Cluster, das hat nicht mit iSCSI zu tun, das überspringe ich jetzt mal. Husch, schnell durch. Software-Stack auch. Und jetzt gucken wir uns das Cluster, das iSCSI enthält, an. Das ist der Storage-Teil, um den es jetzt in dem Vortrag, ist das laut genug? Ja. Eigentlich gehen soll. Man nimmt zwei Server, die gleich aufgebaut sein sollen müssen, wenigstens bezüglich der Platten. Steckt dort so viele Platten rein, wie man denkt, braucht, und verknüpft die. Und wir nehmen also typischerweise OpenSUSE als Distribution dafür, also installieren ein normales, man nennt nicht mal SLES, muss man nicht, kann man, muss man nicht, und installieren dort ein normales Linux und dann noch LVM, das ist glaube ich sowieso schon installiert bei OpenSUSE, und dann eben noch DABD und das iSCSI-Target. Und dann hängt es noch ab, wie der Storage-Bus gebaut wird, vielleicht die InfiniBand-Tools, wenn Sie InfiniBand als Storage-Bus verwenden. Der Punkt ist, wir haben hier zwei Server und einer von denen soll später mal der aktive und einer der passive sein. Sie brauchen also eine direkte Verbindung zwischen den zwei Servern, die die Daten-Echtzeit-Replikation mit der ABD macht. Dazu brauchen Sie eine ausreichend schnelle Verbindung, mindestens 1 Gigabit dediziert. Kommt jetzt einfach darauf an, wie groß das Cluster gebaut werden soll. Das ist eine extra Leitung. Und dann muss man noch eine Software-Schicht installieren, die nötigenfalls das Umschalten von dem einen zum anderen Storage-Server baut. Das haben wir in der Vergangenheit mit Heartbeat gemacht. Das geht nicht mehr, weil die Heartbeat, sozusagen die schönen alten, relativ einfach zu konfigurierenden Heartbeat-Werkzeuge, eben mit einer neuen OpenSUSE nicht mehr funktionieren. Das lässt sich nicht mehr installieren, da gehen irgendwelche Bibliotheken nicht mehr. Ja, also muss man es jetzt mit OpenIS und Pacemaker machen, damit geht es dann natürlich auch. Das ist die neue Technologie für Clusterbau und damit haben wir das auch gemacht. Und hier unten das Cluster mit dem riesengroßen schwarzen Schrank, da ist das auch so ein iSCSI HA4-Knoten-Cluster drin und da kann man sich das auch angucken, dass wie das mit dem Pacemaker gemacht ist. Das Ganze hat dann diverse Schichten, also Sie müssen dieses Cluster irgendwie sinnvoll zusammenstecken. Diese beiden Cluster-Storages sind so gemacht, dass einer nur der aktive ist und der eine publiziert eine Cluster-IP. Dann kommt das jetzt, die sagen Cluster-IP, über diese IP-Adresse werden die Virtualisierungsserver die Daten vom Storage kriegen. Aus Sicht der Virtualisierungsserver ist das ein Rechner, nicht zwei, ist einer. Und welcher von den beiden aktiv ist, das sehen die Virtualisierungsserver nicht. Und die Umschaltung zwischen den zweien erfolgt, ich sage jetzt mal, in wenigen Sekunden. Das ist normalerweise schnell genug, dass die darüber laufenden und damit arbeitenden virtuellen Maschinen das überleben. Außer wenn es Netware-Maschinen sind. Netware-Maschinen überleben das nicht. Das haben wir gemerkt. Aber übliche Windows- und Linux-Maschinen überleben das. Also sozusagen während der Umschaltzeit ist ja tatsächlich sind die Platten weg. Muss man ja klar sagen. Ne? Da werden die iSCSI-Targets umgeschaltet. Und die iSCSI-Schicht puffert das bis zu 120 Sekunden im Normalfall. Aber die virtuellen Maschinen haben trotzdem die Möglichkeit nachzugucken, ob die Platten da sind. Und irgendwie guckt scheinbar Netware unentwegt nach und stürzt also ab. Aber die anderen Maschinen, die halten das aus, die Umschalterei. Ja, und dieser Storage wird an einen Speicherbus angeschlossen, der so dimensioniert sein muss, abhängig von ihren Virtualisierungsservern oben drüber, und dass eben noch genug Durchsatz geht. Normalerweise nimmt man dort 10 Gig Ethernet oder auch InfiniBand. 20, 40 Gigabit. 20 InfiniBand gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Die neuen haben alle 40 Gigabit. Und darüber, über diesen Speicherbus, läuft dann das iSCSI-Protokoll. Und erreicht dann die Virtualisierungsserver. Sie können dort beliebig viele dranhängen, Virtualisierungsserver. Ne? Muss halt dimensioniert werden. Hier über diesen Weg durch den Storage-Bus durch läuft iSCSI. Dieser Storage-Bus ist nur für die beteiligten Rechner erreichbar. Also nicht für die Anwender, die sozusagen hier irgendwo Intranet steht, ganz oben, sind, also PCs im Intranet sehen diesen Speicherbus ja nicht. Die PCs im Intranet arbeiten mit virtuellen Maschinen, die in den Servern CS1, 2, 3 arbeiten, aber die kommen nicht direkt dran. Es gibt Ausnahmefälle, also einer unserer Kunden hat auch einen Windows-Server direkt in iSCSI-Target vom Storage nehmen lassen, das geht auch. Ja, und da hängt also dann statt CS3 hängt dann ein weiterer richtiger physikalischer Server dran und dann nimmt ein iSCSI-Target und kriegt dort, weiß ich nicht, 100 GB Plattenplatz. Das geht nämlich auch. Aber die übliche Konstruktion ist, dass wir das im Rahmen eines Virtualisierungsclusters verwenden. Wir haben auch eine Variante mal gemacht, dort haben wir nur den Storage und nicht die Virtualisierungsebene realisiert und die Virtualisierung wurde mit VMware gemacht. Das ging auch. Wir gucken mal, das ist hier die Reihenfolge, stimmt ja, ne? Wir gucken mal auf diese Software-Schichten, die da übereinander getürmt werden. Dass es funktioniert, ich muss das Bild komplett entwickeln. Also in dem Storage haben Sie natürlich ein RAID drin, höchstwahrscheinlich mit vielen Platten. Und dann bauen wir auf dieses RAID ein DAWD. Wenn Sie ein Jahr später mehr Platten brauchen, was üblich ist, oder ein Stück später, dann wird ein zweites RAID gebildet und ein zweites DAWD. Also kein Problem, man kann mehrere DAWDs erzeugen. Und das spiegelt von dem einen, das ist jetzt der aktive Server, hier rüber zum passiven Server den gesamten Plattenplatz in Echtzeit, sodass Sie alle Daten, die hier sind, auch dort haben. Und das ist der aktive Server. Ja. Und dieses DAWD-Device, das ist ein Block-Device, wird dann in eine Volume Group reingegeben. Wir bauen also eine Volume Group draus, die ist dann, sagen wir, 4 Terabyte groß oder sowas. Eine große Volume Group. In dieser Volume Group werden dann für die virtuellen Maschinen oder für andere Ressourcen, meistens sind es virtuelle Maschinen, aber muss ja nicht sein, werden dann logische Volumes erzeugt. Das soll dieses Alpha 0 sein. Mehrere logische Volumes. Und diese Volumes werden dann zu iSCSI-Targets gebündelt. In einem iSCSI-Target können Sie ein oder mehrere Volumes, also physikalische Datenträger sozusagen, reintun. In dem iSCSI-Target werden die dann nummeriert von LU 0, 1 und so weiter. Und dieses iSCSI-Target wird auf der Cluster-IP, die dieses Storage-Subcluster abbildet, publiziert. Dann steht es da und kann benutzt werden. Das ist der Job vom Storage sozusagen. Ne? Also wir haben das RAID, das setzen das da drauf, das DAWD0, das macht die Echtzeitreplikation hier rüber zu dem zweiten, derzeit passiven Storage. Und dann bauen wir da eine Volume Group drauf und auf diese Volume Group, aus dieser Volume Group werden dann logische Volumes in der Größe, die gebraucht werden, herausgenommen. Und in iSCSI-Targets gebündelt. Wenn es ein komplettes Virtualisierungscluster ist, zeige ich gleich das Bild, entspricht sozusagen ein iSCSI-Target, jedenfalls bei uns, einer virtuellen Maschine. Aber das kann auch anders gemacht werden. Das iSCSI-Target wird von einem Dienst, wir verwenden IETD oder IETD von mir aus, angeboten und auf der Cluster-IP, die beide Storages quasi repräsentiert, auf Port 3260, glaube ich, publiziert. Mhm. iSCSI bietet nur wenig Möglichkeiten, den Zugriff einzuschränken. Man kann so ein einfaches Login machen, aber das verwenden wir bei unserer Lösung im Grunde gar nicht. Das heißt, das Publizieren eines iSCSI-Targets blank im Intranet ist keine gute Idee. Da finden Sie schon jemanden, der eine Idee hat, was er damit macht. Hier aber ist es ja der Speicherbus, an den kommt der Endbenutzer nicht ran. Das ist klar, hier kommt der Endbenutzer nicht ran. Und wenn jetzt hier oben das Cluster-Server N, wenn das jetzt kein Virtualisierungsserver, sondern ein Windows 2008 wäre mit irgendwas, die haben dort auch iSCSI-Tools drin, die können also ein iSCSI-Target direkt anfassen, das geht auch. Aber der Endbenutzer sollte sozusagen an diesen Speicherbus nicht reinkommen. Dann werden diese EyeSCSI-Targets von der Gegenseite entgegengenommen. Das Werkzeug ist Open EyeSCSI und der Dienst heißt EyeSCSI-D, glaube ich, inzwischen. Und dort werden die Loons, die von hier unten publiziert werden, dort wieder zerlegt. Und auf dem Server oben liegen die einzelnen Loons als Block-Devices zur Verfügung. Die Block-Devices haben Sie dann wie da, als ob es lokale Platten wären. Die können Sie dann wie eine Platte anfassen mit MKFS, Filesystem drauf machen, Betriebssystem rein installieren oder was auch immer Sie mit einem Block-Device gerne machen würden. Die werden, zumindest unter OpenSUSE, bei anderen weiß ich nicht, auch auf sowas wie DevSDC und D und F oder so gelinkt. Logische, also symbolische Links gelegt. Und dann kann man an dieses EyeSCSI-Target zum Beispiel, kann man dann eine virtuelle Maschine rein installieren. Also so setzen wir die Software-Schichten übereinander. RAID, DRBD, Volume Group, Volume und dann EyeSCSI-Target bilden. Das ist natürlich ein bisschen Aufwand. Vor allen Dingen EyeSCSI-Target bilden ist Aufwand, weil die Kommandos kryptisch sind und weil es auch eine sozusagen eine Art Asymmetrie gibt. Es gibt ein Kommando AET ADM, mit dem können Sie EyeSCSI-Targets auf der Kommandozeile erzeugen und Loons hinzufügen und sowas. Dann stehen die im Kernel drin. Aber die stehen nicht in der Konfigurationsdatei des IET-Daemon drin. Das heißt, Sie müssen sich dann entscheiden, wie Sie das machen. Schreibe ich es in die Konfigurationsdatei? Ja, dann müssen Sie den EyeSCSI-Daemon neu starten, nachdem Sie das gemacht haben. Das bekommt manchen virtuellen Maschinen nicht immer richtig gut. Deswegen machen wir das parallel. Wir haben dort Skripte gemacht, die sozusagen sowohl in die Konfigurationsdatei vom IET.conf und in den Kernel so eine Eintragung zur Laufzeit machen. Oh. Das ist also erstmal das Prinzip und wir gucken nochmal auf den Software-Stack, der dort übereinander geschubst wird. Also wir hätten auf Disk-Ebene sozusagen sowas wie RAID, DevRAID 0, irgend sowas bekommen Sie aus dem, vom RAID-Controller, den Sie dort verwenden, oder kann ganz anders heißen, aber jedenfalls bekommen Sie ein Gerät, das das gesamte RAID repräsentiert. Oder wenn Sie die Platte vergrößern, also mehr Platten reinstecken und mit dem gleichen Controller ein neues RAID machen, haben Sie eben RAID 1 und so weiter. Dann bauen wir darauf ein DRBD, das wir zu dem anderen Storage-Server rüber kopieren lassen, rüber synchronisieren lassen. Damit ist sozusagen die eine Vorbedingung für Hochverfügbarkeit gewährleistet, dass die Daten in Echtzeit auf dem anderen Server sind. Sie müssen eine Datenredundanz erzeugen, sonst haben Sie keine Hochverfügbarkeit am Ende. Brauchen die Daten zweimal, wenn einer von den Storage-Servern ausfällt. Das ist der eine Punkt. Und dann erzeugen wir eben auf dem DRBD eine Volume Group, die hieß jetzt hier System. Und in der Volume Group verschiedene logische Volumes, wie man die benennt, ist jetzt egal. Wir haben dafür auch eine Systematik, aber die kann man prinzipiell benennen, wie sie will. Die kann man also mit Namen benennen. Volumes, klar. Und dann werden ein oder mehrere Volumes in ein EyeSCSI-Target reingepackt. Die EyeSCSI-Targets haben hier so eine komische, relativ komische Nomenklatur. IQN.sancl.mydomain müsste ein auflösbarer Name sein in der Struktur. Sancl ist meistens der Name, den wir als repräsentativ für die Cluster-IP verwenden. Die beiden Storage-Server haben eine IP, sagen wir mal 11 und 12. Und dann gibt es eine Cluster-IP, die den gerade aktiven repräsentiert. Und dann können Sie meinetwegen 15, wenn man mal eins. Das sollte 15 sein und 15 wäre dann SANCL. Also die Server, die von der oberen Ebene, von der Anwenderebene auf den Storage zugreifen, greifen immer über die 15 zu. Und mal ist es die 11 und mal ist es die 12, der die 15 publiziert. Äh, Heartbeater stimmt hier. Ne? Ja, dann geht es auf Storage-Netz. Der Eisgasi-Daemon publiziert also diese Eisgasi-Targets an dieser Cluster-IP. Und auf der Client-Seite können die dann entgegengenommen werden. Da gibt es einen Eisgasi-Client, eben auch ist im Windows-Server auch eingebaut. Und dann werden die auseinandergenommen, wenn sie der Eisgasi-Client nimmt das auseinander und zerlegt dann sozusagen das eine Eisgasi-Target wieder in die einzelnen Loons und die einzelnen Block-Devices. Und im Falle einer virtuellen Maschine mit Xen würde, oder KVM, würde dann so ein Block-Device eine virtuelle Maschine übergeben. Das sieht natürlich hinreichend furchtbar aus, aber funktioniert trotzdem. Ja, so ein langes Block-Device, Sie können da auch mit LS-L drauf gehen, das ist dann wirklich ein Block-Device. Ja. DevDisk Bypass, IP, irgendwas, EQN, SANCL und so weiter, Loon 0 wäre in dem Eisgasi-Target der erste Loon, Loon 1 wäre der zweite, Loon 3 und so weiter. Können Sie mehrere reintun, wie Sie wollen.
Der Client, ist das jetzt schon Teil Ihrer Lösung oder ist das unabhängig davon, was man mit dem Client jetzt einsetzt?
Das ist unabhängig davon.
Das heißt, ich könnte jetzt auch einen Xen-Server nehmen zum Beispiel, weil bei denen weiß man, dass die Multipathing unterstützen. Das heißt, ich könnte auf zwei verschiedene Eisgasi-Paths dann zugreifen. Wäre das auch da denkbar, dass man statt so einer Aktiv-Passiv-Lösung sagt, man macht so einen Aktiv-Aktiv-Cluster und kann dann per Multipathing gleichzeitig auf beide zugreifen?
Also wenn Sie DRBD mit Dual Primary betreiben, müssen Sie selber sicherstellen, dass Sie nicht gleichzeitig in die beiden Enden reinschreiben. Das wird normalerweise dann sichergestellt durch ein Clusterfile-System, der entweder das eine oder das andere nimmt. Aber ja, okay. Wir arbeiten an der Stelle nicht mit Clusterfile-System, sondern wir publizieren das dann direkt zu. Aber da müssten wir ja auf das Gleiche auf der anderen IP Multipass, ist aber dann doch so, dass entweder das eine oder das andere nutzt oder doch gleichzeitig.
Ja.
Ja, das brauche in dem Fall nicht, weil der zweite Pfad ja so intern umschaltet. Er guckt ja auf die 15, zum Beispiel schon guckt auf die 15 und die 15 ist mal zuerst der Cluster, der Storage Server 1, aber wenn der wegbricht, schaltet das Storage Subcluster selbst um und die 15 wird dann durch den Storage Server 2 publiziert. Das dauert zwar ein paar Sekunden, okay, sodass an der Stelle die Umschaltung sozusagen im Hintergrund gemacht wurde
auf das Storage. Man könnte ja sagen, dass man die Logik vom Server quasi auf den Client überträgt.
Durch Multipathing.
Der Multipathing selbst entscheidet, auf welchen Pfad er zugreift. Also ist es zwingend notwendig, immer nur einen Pfad zu nehmen von dieser Cluster-IP, die ja dann eben mit Pacemaker umgeswitcht wird. Oder kann ich das Ding auch so aufsetzen, dass ich sage, ich arbeite mit zwei IP-Adressen quasi ohne Pacemaker und kann dann selber entscheiden, welchen Pfad?
Ich weiß nicht, ob das dann am Ende extrem komplex wird, wenn Sie dann mehrere solcher, sag ich mal, Anwendungsserver oben drüber haben, dann müssen Sie das überall einbauen.
Also bei Xen-Server ist es halt schon komplett nicht drin, das wird für die DoD alles eingerichtet, das ist relativ.
Ja, okay.
Wenn man es jetzt von Hand strickt, sage ich mal, wenn man die Debian dahinstellt, der das dann machen soll, da wird es dann schon aufwendig, das kann ich schon vorstellen.
Aber ja.
Die kommerziellen Virtualisierungslösungen wie VMware und Xen-Server
Ja, der Effekt beim Multipathing wäre ja auch noch, also sagen wir, müsste zusätzlich sein, dass zum Beispiel über zwei Switches gegangen wird und dann, wenn ein Switch weg ist. Ne? Das würde trotzdem gehen, wenn Sie zwei Switcher haben. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich das gerne auf die Client-Seite verschieben würde, diese, ja,
noch hin.
Dass man das Eis, die Eis quasi eben reconnectet sich selbst. Ja, genau. Ja. Nee, und das geht ja dann, sagen wir, im Fall, dass dann wirklich einer ausgeschaltet wird oder kaputt geht, ist er dann mit übernehmen nicht mehr. Also das,
ich habe halt einen Ausfall in der Situation. Und ich habe den Vorteil, dass ich quasi ohne Ausfall einfach direkt auf die zweite bereits bestehende TCP-Verbindung umschalten kann. Ich habe also immer zwei TCP-Connections, zwei Targets.
Es geht schneller, ja, okay. Okay, das wäre ein Vorteil, das stimmt. Wobei eben, sag ich mal, die normalen Betriebssysteme, sag ich mal dazu, hoffentlich kein Netzwerk hier, sonst haut er mich, die normalen Betriebssysteme überleben das, ja, die, den paar Sekunden Ausfall. Und es besteht eben das Problem, natürlich könnte man theoretisch auf dem zweiten ebenfalls ein Eisgasi hochfahren. Aber wie stelle ich jetzt sicher, dass der nicht gleichzeitig verwendet wird? Ja, ja. Gut, wir. Ja, die machen das.
Sag ich mal, aber da war einfach die Frage, ob ich jetzt Ihre Lösung quasi auf beide Modi konfigurieren kann, entweder den Standardmodus, wie Sie es eben vorgestellt haben, oder eben den Modus, wenn ich jetzt Sensor einsetze als Client, wo das dann unter Umständen Sinn machen würde, so eine aktiv Aktivierung zu machen.
Ja. Ja, nee, das haben wir derzeit so nicht drin, aber eine Idee wäre es schon, ja, das ist schon gar nicht so schlecht, die Idee, muss man verfolgen. Also Zeit machen wir praktisch auf der Storage-Seite diese Aktiv-Passiv-Variante und die Umschaltung auf der Storage-Seite selbst. Ja. Das ist jetzt der Teil, den man sozusagen in der Software-Schicht bauen muss. Es ist so, bauen wir Cluster, das habe ich ja vorhin in einem Workshop gesagt. Man kann das auch anders machen, man kann also mit Cluster-File-Systemen hantieren. Wir speichern also virtuelle Maschinen eben zum Beispiel nicht in Files, sondern in logische Volumes. Und deswegen funktioniert diese Variante mit dem LVM und das funktioniert an der Stelle ganz gut, weil wir dann sozusagen eine 1:1-Abbildung, logische Volume, Eisgasi-Target, virtuelle Maschine haben. Aber man kann ein Eisgasi-Target auch zu was anderem verwenden. Ja. Wie in dem einen Fall einer der Kunden, die eben irgendeinen Windows-Server noch zusätzlich 100 GB Volume geben mussten. Und das haben sie dann aus dem Storage gegeben, haben einfach ein Eisgasi-Target kreiert und da war dann entsprechendes Volume drin. Das ging auch ohne Probleme. Sodass man also das einzeln handhaben kann. Ja. Mal gucken, was jetzt. Achso, das käme dann in der virtuellen Maschine nur als SDA ein, sodass die virtuelle Maschine, wenn man Virtualisierung betreibt, oben sozusagen von dem ganzen Eisgasi und Storage-Backend gar nichts mitkriegt. Ja, Sie müssen also in der virtuellen Maschine kein Deorder veranstalten, nur weil Eisgasi verwendet wird. Ja, komplett versteckt. Ja, nochmal diese Software-Schichten so im Detail ein bisschen übereinander. RED, DABD, dann LVM und dann mehrere Volumes. Und diese Volumes, wenn ich sie in ein Eisgasi-Target reinstecke, werden quasi irgendwie umbenannt in Loons. Das sind dann Loon 0, 1, 2. Die Eisgasi-Loons können nicht benannt werden, die werden nummeriert und werden dann einfach auf der Speicherseite publiziert. Und im Netzwerk werden die dann, wenn es Virtualisierung ist, so auf virtuelle Maschinen abgebildet. Wir haben in unserer Gesamtlösung vorgesehen, dass ein Eisgasi-Target eine virtuelle Maschine ist. Aber wir haben das auch schon mal für eine VMware-Ebene gemacht. Da haben wir nur insgesamt ein Eisgasi-Target erzeugt und alle Loons kommen da rein. Und die werden auf der Virtualisierungsebene vom VMware einzeln selbst auseinandergenommen. Und das hat sich dort als praktisch herausgestellt, weil sonst es mit der Storage-Umschaltung nicht so gut funktioniert hat. Aber genauso gut könnte jetzt so ein Eisgasi-Target eben in einen normalen physikalischen Server reingereicht werden. Datierung. Die Verwaltung gucken wir jetzt nicht weiter an. Nee. Ich gehe mal hier raus. Habe ich noch irgendwas anderes? Das ist. Ich muss mal kurz sortieren. Das ist nur eine Shell, die will ich wieder zumachen. Mit der haben wir vorhin den Beamer hier verrückterweise konfiguriert. Ressourcen, Monitoring, Instanzen. Ja, hier. Wir haben ja eine Verwaltungslösung für solche Cluster und eine Teilkomponente davon ist sozusagen diese Speicher- und ISCSI-Strukturlösung. Und das ist also alles abgebildet in Skripts. Das meiste sind Bash-Skripts, die sozusagen dem Administrator das Leben ein bisschen erleichtern, damit er eben nicht zu Fuß ISCSI-Targets kreieren muss. LVMs erzeugen geht auch gerade noch so, aber ISCSI-Targets machen echt keinen Spaß. Und deswegen haben wir das in diverse Skripts, die man alle von der Shell, von einer LAX-Shell aus, nicht gut aufrufen kann, geskriptet. Da gibt es eben sowas wie SanDiskList zum Beispiel. Das listet mir alle Volumes vom Storage-Server aus. Oder SanDiskAdd, das erzeugt ein neues Volume auf dem Storage-Server und das macht also letzten Endes LV-Create irgendwas auf dem Storage-Server. Wer welchen, das ist durch die Clusterstruktur hinterlegt. Es gibt eine einfache Datenstruktur, die das Cluster beschreibt, welche Storage-Rechner dazugehören und welche Virtualisierungsrechner eventuell. Und dann können Sie eben Platten anlegen mit SanDiskAdd. Und diese Skripte funktionieren sowohl auf in Storage, der mit ISCSI funktioniert, als auch in Storage, wenn Sie in Zweiknoten-Cluster bauen, das ja nicht mit ISCSI funktioniert, sondern direkt mit DRBDs, oder auch auf einen Einzelvirtualisierungsserver. Diese drei, ich sag mal, Cluster-Typen, einzelner Virtualisierungsserver ist ja kein Cluster, aber diese drei Typen können wir mit den gleichen Skripten verwalten. Wir werden also mit SanDiskAdd, Dell, Copy, Resize Platten angelegt und dann gibt es Skripte, die mit ISCSI Target, Add Dell List und so weiter ISCSI Targets behandeln. Da gibt es auch, auch eine Möglichkeit, neu zu konfigurieren, bestimmte ISCSI Targets mal ein- oder auszuhängen oder mal alle einzuhängen und alle auszuhängen. Ja. Und sich über den Status der ISCSI Targets zu informieren. Also das sozusagen ist eine gewisse Abstrahierung gegenüber den ziemlich komplexen Kommandos, die man da auf der Kommandozeile auf dem jeweiligen Storage-Server machen muss. Ja. Und dann muss man sie ja auch noch, bedenken, man muss dann zum Beispiel die IET.conf muss man rüberkopieren auf den anderen Server. Das sind ja zwei Server, da dürfen sie nicht nur auf dem einen konfigurieren, sondern wenn sie was konfigurieren, muss es auf den anderen rüber. Für den Fall, dass umgeschaltet wird, dann muss ja die andere Konfiguration aktiv sein. Das machen diese Skripte alles im Hintergrund selber. Ja, das wäre sozusagen ISCSI-Target-Verwaltung. Wenn Sie ein ISCSI, wo ist das hier, Dell, wenn Sie ISCSI-Target-Dell angeben, dann kann man ein einzelnes Loon angeben, da wird nur das Loon rausgelöscht und wenn Sie das Target angeben, wird das ganze Target gelöscht. Das ist so der Unterschied. Und wenn Sie die Loons alle rausnehmen und wenn keins mehr übrig ist, wird das Target auch gelöscht, weil ein leeres Target, finde ich, hat keinen Sinn. Also ein Target ohne Loons drin, kann man zwar syntaktisch erzeugen, aber wozu? Weiß ich jetzt noch nicht. Und es wurde dann komplett entfernt. Ich habe, glaube ich, dann auch irgendwo mein Listing dazu. Also es gibt einen Satz von Skripts, da kann man das Ganze dann auf der Shell machen. Und es gibt aber auch ein paar Grafiktools dazu, da kann man es dann auf der grafischen Oberfläche machen. Ab und zu mal müssen wir nachgucken, wie es dann eigentlich wirklich ging. So. Dann war so. Ja, das ist hier so ein Screenshot. Geht es auch größer? Ja. Das ist so ein Screenshot, wie diese Targets mal behandelt werden von der grafischen Oberfläche aus. Also hier oben links würde ich das Cluster auswählen. Wir können ja mehrere Cluster verwalten, deswegen kann man es da auswählen. Dann werden hier die iSCSI-Targets gezeigt und ich klicke eins an. Und dann werden hier die Loons gezeigt, die in dem iSCSI-Target drin sind und dazu die zugehörigen logischen Volumes mit ihrer Größe. Und dann können Sie hier auf der rechten Seite Loons hinzufügen. Sie können die aber auch in der Größe ändern. Oder Sie können sie löschen. Das Backup, das hatten wir mal vorgesehen, das habe ich inzwischen nicht mehr drin. Wenn wir einen Loon ändern in der Größe, dann ändern wir, wenn es sich um Linux-Maschinen handelt, auch das Filesystem drin, auch wenn es innenliegende Partitionen hat. So ein Loon, sagen wir, das in einer virtuellen Maschine mal slash home wird zum Beispiel, ist, ja, was weiß ich, 100 Gig und Sie machen 150 draus, dann muss ja auch das Filesystem vergrößert werden, sonst haben Sie ja von den 150 Gig nichts. Und das kann man auch machen. Die Voraussetzung dazu ist allerdings derzeit, dass die Maschine runtergefahren wurde. Es geht im Grunde auch im laufenden Betrieb, aber das haben wir in der Automatik noch nicht drin. Für Windows-Maschinen muss man dann im Nachhinein, das kann man das auch größer machen, aber da machen wir das mit einem Filesystem nicht, da geht einfach zu viel schief dabei. Da muss man also manuell dann ins Windows rein und in der Datenträgerverwaltung sagen, okay, jetzt das NTFS-Volumen vergrößern. Da sieht man dann, ich habe jetzt 100 Gig NTFS und das sind 50 noch frei. Das kann man einfach vergrößern über das Größere. Aber das muss man dann manuell doch hinterher machen. Beim Verkleinern ist es der gleiche Weg, man muss das also erst verkleinern. Und dann auch das Volume hinterher verkleinern. Ja. Und hier kann ich jetzt auch ein iSCSI-Target erzeugen, das gar keine virtuelle Maschine repräsentiert, sondern einfach an sich sozusagen ein Stück Plattenplatz vom Storage. Und ich kann das auch frei benennen, wie ich will. Diese Benennung, die wir hier haben, mit diesen logischen Volumes, das ist unsere eigene Nomenklatur. Die besteht aus VM-Name minus root minus swap minus home minus data, je nachdem, wozu Sie das so ein Stück Volume verwenden. Das machen wir, damit wir es besser lesen können, selber lesen können. Wenn man drauf guckt, auf eine LVM-Liste zum Beispiel. Ja. Und auf die Weise kann man relativ gut mit iSCSI-Targets dealen und kann welche raus und welche reinmachen. Und es geht, wie gesagt, auch zur Laufzeit. Die werden also zur Laufzeit in den Kernel integriert bzw. entfernt und gleichzeitig wird in die IET.conf wird es eingetragen, aber es wird nicht der iSCSI-Daemon restartet dafür.
Ja? Wo ich gerade diesen Backup-Button da sehe, wäre ja eigentlich relativ trivial, da noch Snapshots zu machen von den Logical-Volumes.
Machen wir ja auch. Ja, das haben wir auch. Also wir haben praktisch für eine Intercluster-Lösung eine Lösung, um virtuelle Maschinen mit Backups oder eben auch als allgemein iSCSI-Targets mit Backups über Snapshots abzuziehen. Das ist drin. Auch, also wenn man die gesamte Cluster-Lösung hat, auch inklusive der gesamten Information zu einer Maschine. Bei einem Backup würden wir die Filesysteme, versuchen wir die Filesysteme zu erkennen und dann entweder mit TAR, wenn es Linux-Filesysteme sind, oder mit NTFS-Clones zu sichern. Damit man also nur die belegten Plattenblöcke, das macht zum Teil drastische Unterschiede aus, wie groß die Backups werden. Ansonsten, wenn das nicht gelingt, weil zum Beispiel ein NTFS-Filesystem aus Sicht von NTFS-Clones kaputt ist, dann nehmen wir DD und sichern es komplett mit DD, aber da werden dann mitunter, macht es zwar auch komprimiert, aber dann nimmt es zum Teil riesengroß die Sicherungen, aber wir sichern dann außerdem noch Zusatzinformationen, wie zum Beispiel, wie groß mal das Filesystem war. Wenn das mal alles kaputt geht, aus einem TAR können Sie ja nicht mehr rekonstruieren, wie groß das mal war. Also solche Informationen werden auch mitgesichert. Also da haben wir auch ein Sicherungssystem, dass das dann per SSH wegkopiert auf den Sicherungsserver und dort in ein Verzeichnis legt. Und da kann man zum Beispiel diese Sicherung jeden Tag über Nacht machen und sich dann fortlaufend eine Woche lang immer neue Sicherungen anlegen, solches Zeug. Ja.
Aber Sie nutzen jetzt die Snapshots nur für die Sicherung. Man könnte ja zum Beispiel auch Clones erstellen. Man kann ja sagen, okay, ich habe jetzt eine Maschine aufgesetzt und der möchte jetzt 5 Clones haben. Kann ich könnte ich ja auch mal Snapshots realisieren. Ist das
auch haben wir auch, haben wir auch.
Also ich kann sagen, ich mache Snapshot und gebe den wieder als neues Target frei.
Ja, wir haben, also wir haben eine Lösung, das ist beim Erzeugen von neuen virtuellen Maschinen. Ich kann eine Maschine installieren, kann die als Referenzmaschine kennzeichnen. Also wir halt machen das eine Art Kennzeichnung. Die darf dann auch nicht laufen, die muss man runterfahren. Und davon kann ich Clones erzeugen. Und sag ich mal, die ist die Maschine, sagen wir mal, 20 Gig groß und dann erzeuge ich nur einen 2 Gigabyte Snapshot. Und der wird dann verändert. Das heißt, ich ändere da drin Hostname und IP-Adresse. Und den starte ich. Und das kann ich 10-mal machen. Sodass ich also 10-mal fast die gleiche Maschine kriege, die dann nur im Laufe des Betriebs sich ändern und die Änderungen stehen ja in dem Snapshot drin. Das haben wir auch drin. Das haben wir praktisch eingebaut beim Erzeugen der virtuellen Maschinen. Also wenn ich eine virtuelle Maschine erzeuge. Das haben wir jetzt auf Storage-Ebene nicht drin. Könnte man aber natürlich auch machen, das stimmt. Ja, also das haben wir auf der Virtualisierungsmanagement-Ebene drin zum Erzeugen. Mehrfach ziemlich gleicher Maschinen. Also wer jetzt das Bedürfnis hat, sag ich mal, für Schulungszwecke 20 Maschinen mit Apache, PHP, MySQL und Typo 3 zu installieren, der kann eine installieren und dann 20 solche Clones erzeugen. Ja. Solche Sachen zum Beispiel, das ist drin. Das funktioniert auch ganz gut eigentlich. Aber das haben wir, wie gesagt, auf der anderen Ebene, das haben wir nicht auf der Storage-Ebene drin. Das könnte man eigentlich in die Storage-Ebene auch einbauen. Letzten Endes läuft die auf der Storage-Ebene ab. Ja. So, dann wollte ich noch. Was war das jetzt hier? Da waren wir schon bei den Skripten, die das alles hantieren. Waren wir hier schon? Kleinen Moment. Das hat man schon mal gesehen. Das hat man auch schon gesehen. LVM, DRBD. Hier ist meine DRBD.conf. Das ist ja dann hier an der Stelle auch relativ einfach, weil Sie nur ein, zwei oder drei DRBDs brauchen. Wenn Sie diese Zweitnoten-Cluster lieber bauen, da hat jede Ressource, also jede Maschine hat eigene DRBDs, da ist es hier schwieriger. Das ist jetzt ein DRBD-Conf. Und irgendwo kommt, glaube ich, auch mal noch eins quasi Beispiele, Synchronisation. Hier IET-Daemon, genau. So, hier sieht dann das Blaue, ich hoffe, das können Sie lesen, das ist sozusagen die Definition eines Targets, wie es in der IETD.conf drin steht. Das kann man da drinnen noch relativ gut editieren, aber für einen Kernel ist also das dann nur relevant, wenn Sie den IET-Daemon neu starten. Sonst müssen Sie mit diesen Kommandos hier IET-Targets erzeugen und ändern und löschen. Das ist relativ arg, finde ich. Also, und vor allen Dingen, wenn Sie es damit erzeugen, steht es eben nicht in der Konfiguration vom Daemon drin. Ja. Das ist an der Stelle die Schwierigkeit und das lösen wir eben dann durch diese Skripte, die beides zusammen machen. IET-Target add und del und sowas. Ja. Das Verwenden hatten wir auch schon geguckt. Also auf der Client-Seite, wenn es das Linux-System ist, ja, dann muss man hier so ein IET-ADM-M-Discovery machen. Das ist ein erst nachgucken, welche IET-Targets es denn gibt. Der Client erfährt vom Server auf diese Weise, mit -p IP-Adresse ist der Server angegeben, welche IET-Targets angeboten werden, dann kriegt man eine Liste. Und dann können Sie ein einzelnes IET-Target mit im Schalter -L für Login anmelden. Man kann diese Anmeldung noch mit Benutzername Passwort versehen, aber das ist nur eine ganz einfache Mechanik. Also deswegen, das machen wir an der Stelle auch gar nicht. Und dann bekommen Sie eben auf der Client-Seite diese Dinge als Block-Device, Dev, Disk, Bypass, IP und so weiter, bis LUN 0 und 1, das sind dann Block-Devices. Ja. Und die können Sie dann verwenden wie normale Block-Devices und dort irgendwas da reinschreiben. Und so. Ja. Okay, das war noch diese Seite. InfiniBand, ja, vielleicht noch ein Wort zu InfiniBand. Wir arbeiten ja mit der Partnerfirma Macware, die hier unten diesen großen schwarzen Kasten stehen haben, zusammen. Und Macware baut eigentlich mehr diese Rechencluster mit x Noten. Und da ist zur Verkopplung sehr viel InfiniBand erforderlich, da es eigentlich ordentlich schnell ist. Und von daher haben wir auch mal die Idee gehabt und sind mit denen zusammen auf die Idee gekommen, dort InfiniBand für normale Virtualisierungscluster zu verwenden. Was durchaus cool ist, weil es ist zum Beispiel günstiger als 10 Gig Ethernet. Hat aber den kleinen Nachteil, wenn Sie größere Entfernungen überbrücken müssen. Wenn Sie zum Beispiel den Storage in zwei verschiedene Lokationen stellen wollen, die in Kilometer entfernt sind, dann wird es schon schwierig. Es gibt neuerdings Kabel, die InfiniBand auf Lichtwellenleiter umsetzen und wieder zurück, und die gehen wohl auch ein paar hundert Meter weit, aber an der Stelle gibt es dann auch sehr teure Zusatzlösungen, die das machen. Die kosten dann so viel wie die Storage selber. Aber an sich ist InfiniBand sehr, sehr schnell und hat vor allen Dingen sehr extrem kurze Latenzzeiten. Das ist also für diese Art Anwendungen einfach super. Und 40 Gigabit Bandbreite im Storage-Bereich, das kriegen Sie kaum zu. Also schon mit SSDs kriegen Sie es wahrscheinlich auch zu irgendwie. Aber ja. Wie bitte?
Ethernet haben wir 10 hoch minus 6
Fehler. Das weiß ich nicht. Kann ich, da habe ich keine Ahnung. Dazu kann ich nichts sagen. Weiß ich nicht. Wir betreiben 3 Cluster mit InfiniBand. Und ja. Geht. Ja. Ja. Wie das mit Fehlerraten da unten drin irgendwie in dem Speicher von A nach B ist, weiß ich jetzt nicht. Also, Wir haben die auch mal gemessen. Wenn Sie dann bei InfiniBand müssen überlegen, normalerweise würden Sie auf InfiniBand noch die Software-Schicht IP over InfiniBand draufsetzen, damit Sie IP hin und her verwenden können, die SCP und solches Zeug. Und das reduziert die InfiniBand-Geschwindigkeit grob um ein Drittel. Von 40 Gig bleiben also 26 übrig. Immer noch ordentlich, aber es ist natürlich ein bisschen schade. Ne? Und da gibt es das Protokoll ISER, I-S-E-R, geschrieben. Und das setzt nativ auf InfiniBand auf. Und das kann man also im iSCSI-Treiber angeben. Dort wird dann der eigentliche Datentransport, wenn sozusagen eine virtuelle Maschine irgendwas liest. Der eigentliche Datentransport wird dann direkt über das iSCSI gemacht, nicht über IP. Das switcht das Treiber selbst um, glaube ich, so ungefähr, wie ich gelesen, soll es funktionieren. Und dort wären sie also, dort hätten sie dann praktisch die native Geschwindigkeit wieder. Ansonsten, IP over InfiniBand nimmt ein Drittel. Sie brauchen diese UFED-Tools, die aber, also bei OpenSUSE sind sie gepackt im Factory-Zweig. Und die kriegt man aber irgendwo gepackt für die Distribution schon zusammen. Die braucht man aber, sonst funktioniert halt InfiniBand nicht. Aber wenn es da immer geht, ist es einfach super. Also auch zum Beispiel das Umziehen virtueller Maschinen übers InfiniBand schieben, das ist Wahnsinn. Also wenn Sie eine Maschine, sagen Sie, eine Maschine ist 8 Gigabyte groß, wenn Sie die durch eine 1 Gigabit Ethernet-Leitung schieben, können Sie sich ausrechnen, das kann ganz schön lang dauern. Ne? Das geht übers InfiniBand, ist drüben. Ja, das ist schon Wahnsinn. Also, das ist schon, das ist schon Spaß dann. Ja, das funktioniert insofern an sich auch gut, InfiniBand. Datagram-Mode, springen wir mal drüber weg. Da gibt es noch ein paar Tools, da kann man dann gucken, ob die InfiniBand-Verbindung an sich funktioniert, ohne das IP, wenn die Schicht dann nicht läuft. Da ja, gibt es ein paar Tools. Heartbeat, da springen wir. Und dann gucken wir mal noch auf den Teil. Moment, wo kommt denn das? Das muss ja auch noch irgendwo kommen. Oh, das ist hier gar nicht drin. Das ist das Datei mit. Das ist hier gar nicht drin, ich fasse es nicht. Das ist eine andere Sitzung. Mit Pacemaker. Es kommt ja jetzt darauf an, eine Hochverfügbarkeit zu erreichen, Das heißt, Sie brauchen noch einen Cluster-Stack, der die beiden Storage-Server im Fehlerfall umschaltet. Also der eine geht kaputt, muss irgendeiner merken, dass er kaputt ist und muss auf dem verbliebenen Storage-Server die entsprechenden Dienste hochfahren. Das haben wir vorher, also vorher bis vor kurzem noch mit Heartbeat gemacht, weil es an und für sich eine relativ simple Lösung ist und ich bin für simple Lösungen, soweit ich welche kriegen kann. Aber inzwischen geht es nicht mehr mit OpenSUSE. Die Heartbeat-Pakete funktionieren nicht mehr, die kann man nicht mehr installieren und geht irgendwas mit Bibliotheken nicht mehr. Also muss man jetzt die neue Variante mit OpenEyes und Pacemaker verwenden. Und das haben wir auch gemacht. Ich habe hier auch, glaube ich, ein Bild dazu. Genau. Das ist die Einrichtung vom Pacemaker hier unten auf dem Cluster-Server, der unten ausgestellt ist. Man muss auf beiden Storage-Servern OpenEyes installieren und Pacemaker. Und dann kann man entweder mit der Kommandozeile mit CRM, Configure und so weiter und so fort hantieren. Oder es gibt auch dieses GUI, CRM GUI, das ist eine X11-Anwendung. Das können Sie sich aufrufen, indem Sie mit SSH-X auf einen der Storage-Server gehen und dann CRM-GUI aufrufen. Und dann kommt diese X11-Anwendung, die Ihnen erlaubt, zum Beispiel Ressourcen über ein Formular zu erzeugen, Constraints über ein Formular zu erzeugen und so. Aber, wie vorhin im Workshop schon gesagt, diese GUI ist in der Art wie, wenn Sie noch nie einen Windows 2008 Server administriert haben und sitzen dann davor. Wenn Sie dann nicht wissen, was Sie machen sollen in diesen Fenstern, kommen Sie auch nicht weiter. Also Sie müssen da trotzdem wissen, wie das gemeint ist. Und man muss also in diesem Cluster-Stack Ressourcen anlegen. Diese Ressourcen sieht man hier auch. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Kann ich das größer machen? Ja, kann ich total groß machen. Hier, das sind hier die Ressourcen zum Beispiel, Cluster-IP. iSCSI, VM-Templates, VG-SATA, VG-SAS sind zwei Volume Groups und das sind die DABD-Ressourcen, zwei Stück. Also wir haben zwei DABDs, weil wir zwei Volume Groups haben in dem Fall. Die DABD-Ressourcen als Master-Slave-Ressource, weil die auf der aktiven Seite ja primär geschaltet und auf der passiven sekundär geschaltet sind. Von Linbit gibt es da also eine Ressource, die speziell ins Pacemaker reinpasst. Steht auch hier hinten, der Lieferant ist sozusagen Linbit, die ABD-Leute. Und diese Ressourcen muss ich definieren, die kann ich auswählen aus einer Liste, ich kann die definieren und kann Namen geben. Wir haben die hier mal so genannt, MSDABD SPL und SPL1, das entspricht zwei DABD-Geräten. Und dann haben wir weitere Ressourcen, die Cluster-IP, die wird über ein spezielles Skript, Heartbeat-IP-Adress, erzeugt. Und es gibt die Ressource iSCSI, die den iSCSI-Daemon startet. Es gibt eine Ressource VM-Templates, die mountet mir ein Stück, also die mountet mir ein logisches Volume. Das haben wir genannt, weil das File-System VM-Templates heißt. Da haben wir die einfach so genannt. Das ist sozusagen Mount eines File-Systems. Und VG-SATA, diese Ressourcen schalten einfach LVM auf der entsprechenden Seite aktiv. Also Sie müssen die Volume Group aktivieren, damit Sie die LVMs verwenden können. Das ist VG-Change-AY eigentlich auf der Shell. Und das machen diese Skripte, die werden von dem Cluster-Stack mitgeliefert. Das sind entweder Skripte, die noch früher aus dem Heartbeat stammen oder hier von Linbit sind. In dem Fall ist es ein LSB-Skript, also eins aus dem Systemanlauf, EDC initd iSCSI target. Die können Sie auch verwenden. Ja?
Sprecht ihr denn dagegen, einfach die beiden, also die ganze Replizierung die ganze Zeit in Dual Primary laufen zu lassen und auch die Dienste permanent laufen zu lassen auf beiden Maschinen?
Da spricht nichts dagegen, außer dass natürlich auf der Anwendungsseite sichergestellt werden muss, dass sie nicht die gleichen Ressourcen gleichzeitig benutzen.
Ja gut,
Weil dann schreiben Sie. Ja, ja, ja. Entschuldigung, ich habe es nicht verstanden. Bitte lauter, bitte. Ja, 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 der hat minus minus Address. Ja, minus minus Address. Man könnte also den auf mehrere IP-Adressen hantieren lassen, das würde gehen. Das denke ich nicht. Er macht wirklich einen Connect auf die IP. Also das muss schon eine IP-Adresse in dem Netz sein.
Dann würde ich zur Not aber auch per IP-Tables sicherstellen, dass von außen jemand auch zugreifen kann. In dem Augenblick,
wo
das Ding live schalten will, kriege ich die IP-Tables, die das blockiert. Und dann brauche ich die ganzen Bits nicht mehr zu starten.
Okay, das könnte man...
Das Ganze auch ein bisschen beschleunigen. Ich meine, da zählt ja jede Sekunde.
Ja. Das wäre auch eine Lösung. Klar, man hat die Dienste oben und sperrt sie einfach, solange man sie auf der anderen Seite verwendet. Das wäre auch eine Variante. Aber weiß ich jetzt nicht. Nee? Achso, ja, nee. Man kann nicht gleichzeitig auf die gleiche IP-Adresse mit dem gleichen Port zugreifen. Ich kann die gleiche IP nicht hochfahren. Ich müsste eine andere hochfahren. Also ich habe ja nur eine Cluster-IP, die den Storage repräsentiert. Jedenfalls in dem Konzept jetzt. Ich habe praktisch eine IP, die den Storage repräsentiert. Das ist mal der eine, mal der andere. Und nicht gleichzeitig. Ja, das muss man vorneweg machen. Ja. Und bei einem Active-Active-Design muss man mehrere IPs verwenden. Ja. Wenn man vielleicht pro Eisgasi-Target eine extra IP, das macht das Sinn? Weiß ich jetzt nicht. Wie bitte? Ja, da sind wir bei Multipassing, genau. Ja. Also in unserem Standarddesign ist das nicht dabei, sondern ist schon die Stunde rum. Entschuldigung, wir haben einfach drüber, hier hält mich ja niemand auf. Es ist kein Session Manager dort, der zu mir sagt, soll aufhören. Gut. Okay, das war erstmal dazu. Okay, vielen Dank für Ihr Interesse, für die Geduld und jetzt müssen wir zur nächsten Session schon wechseln. Danke.